Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen im Studio, Peter Westenthaler. Ich schaue so ein bisschen nach Ihren Augenringen. Es hat ja gestern länger gedauert. Sie haben sich nicht die Nacht um die Ohren geschlagen, zumindest nicht freiwillig. Das Ganze im ORF, im Zentrum am Königlberg, hat ein bisschen länger gedauert als angenommen. 15 Stunden, ein wahrer Marathon. Doch am Ende des Tages gibt es einen Namen, der hier zum ORF-Generaldirektor gewählt worden ist, der nicht allen gefällt. Ihnen zum Beispiel nicht, Clemens Pick.
Ja, das war gestern eine unglaubliche Farce, eine schlechte parteipolitische Inszenierung. In Hollywood wird für den schlechtesten Film die goldene Himbeere verleiht. Ich würde das symbolisch den Regierungsparteien überleihen, denn diese Farce gestern, diese 15-stündige, war der schlechteste Film, die schlechteste Inszenierung und auch die schlechtesten Darsteller, muss man dazu sagen. Daher die goldene Himbeere, was sie gestern geleistet haben, ist eigentlich eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand. Es sind dort Stiftungsräte von Rot und Schwarz am Nasenring durch die Manege gezogen worden für den Kandidaten Pick, der ja der Kandidat von Kanzlers Gnaden ist und unter SPÖ-Duldung, also der rot-schwarze Paradekandidat. Und ich fühle mich bestätigt, weil ich das seit Wochen sage. Also bevor ich überhaupt die Ausschreibung angefangen habe, habe ich schon gesagt, der Herr Pick ist der Kandidat der Regierung. Der wird dort installiert, nämlich nicht, weil er der Beste ist und auch nicht, weil er alle Ausschreibungskriterien erfüllt. Er erfüllt zum Beispiel nicht alle Ausschreibungskriterien. Er hat keine Erfahrung, was Fernsehen anbelangt, aber weil er der genehmste und der gefügigste ist, der so ein bisschen Plastilin in den Parteizentralen, in den Händen der Parteizentralen ist und dort einen einzigen Auftrag hat, nämlich den Regierungspropagandafunk für Rot und Schwarz einzuzementieren. Und das ist gestern deutlich geworden. Wir haben Stiftungsräte gesehen, die vorgefertigte Statements verlesen haben. Wer immer das vorgefertigt hat, waren das die Parteizentralen oder war das der Herr Lederer oder der Herr Schütze, keine Ahnung. Ja, vorgefertigte Fragen wurden gestellt, es wurde filibustert, es wurde versucht, den Schein zu erwecken eines echten Hearings. Deswegen hat man jeden, auch noch so aussichtslosen Kandidaten, stundenlang befragt. Also es war sowas von peinlich und dann am Schluss, da muss ja dann jeder Stiftungsrat sein Statement abgeben, dann dieser Kniefall vor Rot und Schwarz, vor den Parteien, dieser 21 Parteistiftungsräte von Rot und Schwarz, das war schon zum Genieren, das war echt zum Genieren und hat dem ORF großen Schaden zugefügt. Und heute, einen Tag später, haben wir einen Generaldirektor, der jetzt Regierungsfunk spielen wird, der gestern noch in einer Nacht- und Nebelaktion, das haben die meisten gar nicht mitbekommen, sogar noch die Aufteilung der Geschäftsfelder und die Zahl der Direktoren hat beschließen lassen, zufälligerweise genau vier, nämlich zwei rote und zwei schwarze, die dort besetzt werden. Das heißt, wir erleben den zweiten Akt dieses Schauspiels in den nächsten Wochen, wo eine Scheinausschreibung gemacht wird und dann genau zwei rote und zwei schwarze Direktoren besetzt werden und danach werden auch rote und schwarze Chefredakteure besetzt. Also dieser ORF versinkt nun total in der Parteipolitik. Er ist nicht mehr ernst zu nehmen. Er ist gestern massiv beschädigt worden. Ich würde sogar von einem Kollateralschaden sprechen, der gestern durchgeführt worden ist unter der Regie, unter der schlechten Regie des Herrn Lederer und des Herrn Schütze, die dort ganz eine jämmerliche Figur gemacht haben. Und es ist halt, wie es ist. Es ist österreichisch und Gott sei Dank ist es uns gelungen, diese Missstände aufzudecken. Und die Gebührenzahler sehen einmal mehr, zu was der ORF imstande ist, nämlich parteipolitisch.
Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich ein bisschen kritisch auf all das reagieren Natürlich, werde, was Sie sagen. Gerne. Aber dennoch gibt es da eine Sache, die wahrscheinlich jetzt von Ihnen durchaus irgendwie auch aufgenommen werden wird. Was ein bisschen auffällt, ist, dass Clemens Pick seinen Job bei der APA gekündigt hat und bereits jetzt schon angekündigt hat, mit Tag 1 an der Seite von Ingrid Thurnherr quasi in den Job einzusteigen. Das bringt dann schon ein bisschen die Frage auf, wie kann man das denn alles so im Vorfeld schon planen und in dieser Kurzfristigkeit bei so einem Konzern dann tatsächlich umsetzen? Also ist das für Sie ebenfalls ein Indiz, dass Sie sagen, ja, das war schon klar, dass er den Job kriegt, das verdeutlicht das noch mehr?
Was so ausschaut wie parteipolitische Backelei, was so riecht wie parteipolitische Backelei, ist dann auch parteipolitische Backelei. Es ist wirklich, ich weiß nicht, welchen Affen den gebissen hat, noch vor der Wahl überhaupt seinen Job zurückzulegen. Damit war völlig klar, dass es wird. Wer würde das sonst machen, der alle Tassen im Schrank hat? Und das sind halt alles Indizien, die wir jetzt auch sammeln. Wir haben Aussagen, wo da wirklich schlecht wird. Wir wissen mittlerweile, dass der Tiroler Landeshauptmann der ÖVP vorgestern erst in einem Interview bestätigt, ganz klar der Meinung ist, der Bundeskanzler und die Politik bestimmen den Generaldirektor. Das ist ja ein Anflug von Ehrlichkeit, muss man dazu sagen. Da hat er ja recht. Und er sagt es auch beim Namen und deswegen wird einer unserer Zeugen sein bei der Klagsführung, die wir jetzt machen gegen diese Wahl. Aber auch der Generalsekretär, wie heißt der, Zucchetti da aus Süditalien, der, oder Machetti, glaube ich, der den Pick zuruft, er wünscht sich, dass der Herr Pick kandidiert. Und siehe da, der Wunsch wird gleich erfüllt vom Herrn Pick, vom Regierungsmann, und er kandidiert dann auch. Oder gestern, das war schon eine bezeichnende Szenerie, ich habe mir die Mühe gemacht, ich würde fast sagen den Spaß, aber es war natürlich auch Mühe, jeden Kandidaten, der häufig seine Relevanz hat, zu befragen, ob er sich mit der Politik abgesprochen hat. Und das betrifft vor allem den Herrn Pick, den Herrn Breitenecker und den Herrn Lacher. Und wissen Sie, was interessant war? Während uns Breitenecker und Lacher ehrlich und bereitwillig Rede und Antwort gestanden sind und aufgezählt haben, mit wem sie sich getroffen haben, ich darf es vorwegnehmen, es sind immer dieselben drei Politiker der Regierungsparteien. Es ist der Herr Machetti dabei, es ist der Herr Kanzler dabei, es ist sogar eine NEOS-Abgeordnete, die Mediensprecherin dabei, die da mitgespielt hat bei diesem üblen Spiel. Und beim Herrn Pick, der wollte uns das partout nicht sagen, hat sich dann nur entlocken lassen, dass er hat den Kanzler nur kurz getroffen, 20 Minuten auf einen Café, über KI hat er mit ihm gesprochen und sonst hat er uns den Bären aufgebunden, hat sonst mit niemandem gesprochen. Und wissen Sie, das geht dann nimmer mehr. Wenn man den Stiftungsrat des ORF als Kandidat die Unwahrheit sagt, und ich bin nicht der Einzige, der so sieht, es gibt mehrere Stiftungsräte, die in ihrem Statement vor der Wahl das kritisiert haben, dass uns der Herr Pick gestern auch nicht die Wahrheit gesagt hat über seine Absprachen mit der Politik. Und das ist ein ganz, ganz schlechter Start. Und es liegt jetzt an uns, das aufzudecken und auch den Postendeal, der jetzt noch folgt, nämlich der Direktorenpostendeal, den werden wir auch aufdecken. Wir wissen es, dass das ausgedealt ist. Und wird es weitere unangenehme Fragen und Themen für den Regierungsgeneraldirektor geben.
Jetzt sagt der Clemens Pick selber in zahlreichen Interviews immer, dass er unabhängig ist. Er hat auch kein Parteibuch. Er gehört auch sonst zu keiner Vereinigung, die irgendwie in anderen Sphären tätig ist. Clemens Pick versucht hier nachhaltig den Eindruck zu erwecken, dass er unabhängig ist. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen unfair, dass man ihm jetzt für das, was ein ÖVP-Generalsekretär sagt, hier den schwarzen Peter zuschiebt?
Ja, aber es ist ja alles so offensichtlich und beweisbar. Nicht? Das ist ungefähr so, wie wenn eine Maus sagen würde, seht her, ich bin ein Elefant. Ja, es ist das Gleiche. Das sagt man zwar, wenn man irgendwas zu verbergen hat, aber man sieht, dass diese Maus eine Maus bleibt und kein Elefant ist. Und genauso versucht uns das jetzt der Herr Pick weiß zu machen, dass er überhaupt keine politischen Kontakte mit niemandem gesprochen hat. Seine Bewerbung ist rein fachlich und die Wahl gestern ein Zufall, dass fast alle Regierungsstiftungsräte für ihn gestimmt haben, mit zum Teil hanebüchernen Erklärungen. Das ist alles Zufall. Und wissen Sie, das Problem ist, das kann er uns noch achtmal erklären, die Menschen glauben es nicht. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass jeder das riecht und spürt, wie da gebackelt worden ist, dass dieser Posten parteipolitisch besetzt ist. Und weil ja Rot und Schwarz, SP und ÖVP überhaupt keinen Hehl daraus gemacht haben und ja in ihrer unfassbar katastrophalen Kommunikation das immer wieder uns auch gesagt haben, dass es so ist. Also, das ist ja bemerkenswert und gestern, wenn sie dann noch herausstellt, dass der Generalsekretär der ÖVP selbst Gespräche führt mit Kandidaten zur ORF-Wahl, dann liegt er eh schon alles auf der Hand. Und das ist das Futter und das Material, wo wir sehr gute Chancen sehen, dass wir diese Wahl anfechten und dass der Herr Pick vielleicht schon wieder bald bei der APA sein wird.
Vielleicht können wir kurz ein bisschen darüber sprechen, wie konkret diese Klage aussehen wird oder diese Klagen, die Sie planen. Wird das eine arbeitsrechtliche Klage sein, weil es hier um die Kompetenz von Clemens Pick geht, wo andere Kandidatinnen vielleicht besser kommen, also genau, qualifiziert gewesen wären? Oder sind das auch im Bewerbungsprozess Vorgänge, die Sie hier als unrechtmäßig empfinden? Wird es mehrere Klagen geben? Eine, vielleicht können wir da ein bisschen
es
konkreter.
Es gibt mehrere werden. Ansatzpunkte. Jetzt sage ich gleich dazu, ich bin kein Jurist. Wir haben schon die besten Medienjuristen des Landes eingeladen.
Wir ist Sie und die FPÖ? Oder?
Na, wir ist der Stiftungsrat Urz und ich. Also wir machen das als Stiftungsräte und werden jetzt in den nächsten Tagen beraten, welche Stoßrichtungen wir gehen. Wir haben auch schon beraten. Wir wissen schon ganz genau, wo die Ansatzpunkte sind. Und die sind ganz klar bei zwei ganz wichtigen Bereichen. Das eine ist dieses neue europäische Medienfreiheitsgesetz, das zwei ganz wesentliche Säulen vorsieht. Das gibt es jetzt zum ersten ersten Mal. Wir sind das erste Land, sozusagen die Case Study, also der Beispielfall erprobt wird. Und wir sehen hier zwei Anknüpfungspunkte. Das erste ist nicht die fachliche Bestellung, sondern die parteipolitische, belegt und bewiesen durch Dutzende Aussagen der letzten Wochen und Monate, auch der Kandidaten Breitenecker und Lacher, aber auch der Aussagen des Landeshauptmannes von Tirol, des Generalsekretärs der ÖVP, des Bundeskanzlers und vieler Journalisten, die ja das auch gesagt haben. Das heißt, wir haben ein ganzes Buch von Beweisen hier, dass diese Wahl nicht objektiv und nicht nach fachlichen Kriterien durchgeführt wird. Und der zweite Anknüpfungspunkt ist jetzt tatsächlich die Ausschreibung und die Qualifikation, weil wir wissen, dass der amtierende, jetzt gewählte Generaldirektor ein ganz wesentliches Kriterium der Ausschreibung nicht erfüllt, nämlich die einschlägige Berufserfahrung. Was bedeutet das? Einschlägige Berufserfahrung in einem Fernsehunternehmen heißt, dass man in einem Fernsehunternehmen gearbeitet haben muss. Das hat er nie. Er war Chef einer Agentur mit ein paar Mitarbeitern, das ist sehr nett, hat dort eine Agentur geführt, die Presseaussendungen schreibt. Mit Fernsehen, Radio hatte dieser Mann noch nie etwas zu tun. Das haben aber andere Kandidaten. Und jetzt wird es spannend. Es gibt andere Kandidaten, zum Beispiel die Kandidatin Zierhut Kunz, die übrigens eine hervorragende Präsentation gestern gemacht hat. Die ist eine Frau. Übrigens in der Ausschreibung ist gestanden, Frauen erwünscht. Auch interessant. Hat der Lederer, bei einer Lederin für die SPÖ sind Frauen nur bei Kandidaturen erwünscht, aber nicht dann bei Wahlen. Da werden sie nicht gewählt. Da werden sie wieder zur Seite geschoben.
Sieht man tatsächlich an der Anzahl der erhaltenen Mandate für die jeweiligen
man
Kandidaten?
Man sieht es an der Anzahl. Das ist eine peinliche eigentlich, was da passiert ist. Also auch das ist ja auch nicht ausschreibungskonform. Aber die Frau Zierhut Kunz zum Beispiel ist nicht nur eine starke Frau, sondern sie erfüllt alle, ich betone alle Ausschreibungskriterien. Sie hat eine fabelhafte Ausbildung, eine universitäre, sie hat Berufserfahrung im ORF. Sie ist eine Frau, die Steuerberaterin, bilanztechnisch, wirtschaftlich beschlagen ist. Also sie erfüllt alle Kriterien und jetzt wurde sie nicht genommen, aber ein Kandidat, der nicht alle Kriterien erfüllt, wurde genommen. Und da gibt es auch zwei Ansatzpunkte. Einerseits wieder das Europäische Medienfreiheitsgesetz, wo ganz klar drinnen steht, der Qualifizierteste, die Qualifizierteste muss es werden. Aber wir haben in Österreich auch schon ein anderes Gesetz, das sogenannte AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wo eindeutig normiert ist, dass bei gleicher oder sogar besserer Qualifikation natürlich die Frau zu nehmen ist. Und auch das wird ein Anknüpfungspunkt sein. Dann gibt es noch die Popularbeschwerde mit 120 Zusehern. Da werden wir 121 Zuseher einladen, mit uns diese Popularbeschwerde zu führen. Geht an die Com Austria. Jetzt wissen wir, die Com Austria ist von der Regierung besetzt. Ist eher symbolisch, dass wir, wenn es die dann ablehnen, dann zum Bundesverwaltungsgericht und zum Bundesverfassungsgericht gehen können. Und die vierte Möglichkeit, da schaue ich zum Landeshauptmann Doskozil oder zum Landeshauptmann Kunasek, wäre eine Beschwerde, eine Verfassungsbeschwerde eines Bundeslandes. Auch die ist möglich, hat es auch schon gegeben. Ich hoffe, dass da auch noch was kommt. Also Sie sehen mannigfaltige Möglichkeiten, diese Wahl zu heben. Ich bin mir sicher, eine oder zwei werden greifen. Und ganz daneben prüfen wir natürlich auch noch die strafrechtliche Komponente des Amtsmissbrauchs. Da verweise ich auf den Fall Wöginger, der wegen eines Postenschachers in erster Instanz nicht rechtskräftig, wegen Postenschacher, wegen Amtsmissbrauch verurteilt worden ist. Und das schauen wir uns nicht an. Wenn das beim Wöginger und einem kleinen Landfinanzamt gilt, warum soll das dann nicht bei der Regierung, Regierungspolitikern, beim ORF gelten, wo sie keine Kompetenz haben und trotzdem mitbestimmt haben? Also Sie sehen, es wird spannend die nächsten Wochen. Und ganz spannend werden jetzt vor allem die nächsten Tage und Wochen sein, weil auch die Besetzung des Direktoriums spielt uns ja in die Hände, weil ab dem Tag, wo der Herr Pick sein rot-schwarzes Direktorium bekannt gibt, das nicht von Experten besetzt werden wird, sondern von parteipolitisch zuordnbaren Persönlichkeiten, haben wir schon wieder den nächsten Stoff für eine Anklage.
Herr Wessenthaler, viele Menschen verstehen, dass Sie hier dafür kämpfen, was Sie als Gerechtigkeit bezeichnen, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die Ihrer Tätigkeit sehr kritisch gegenüberstehen und sagen, gerade Sie als Stiftungsrat würden mit diesen Klagsdrohungen den ORF schädigen. Wie begegnen Sie solche kritischen Stimmen?
Ganz im Gegenteil, ich befreie den ORF. Ich schädige ihn nicht, ich befreie ihn. Ich habe schon immer gesagt, ich sehe meine Verantwortung als Stiftungsrat nicht als Unternehmenssprecher oder Manager des Unternehmens. Ich bin dort im Stiftungsrat wahrscheinlich der Einzige, der die Zwangsgebührenzahler vertritt. Und der Zwangsgebührenzahler, der dieses Schauspiel, diese Beleidigung des gesunden Menschenverstandes auch gestern in der Nacht miterleben musste, der sieht doch, dass dieser ORF missbraucht wird. Er wird missbraucht von der Regierung für ihre Regierungspropaganda. Und was ich tue, ist nichts anderes, dass wir den ORF befreien von dieser Last, von diesem Rucksack der Regierungspropaganda. Das heißt, wir wollen einen ausgewogenen, unabhängigen ORF haben, einen parteipolitisch unabhängigen ORF haben, wo nicht Regierungsgünstlinge und genehme Personen drin sitzen, die für die Regierung das Geschäft da drinnen machen, sondern wir wollen einen freien, unabhängigen ORF. Und all das, was ich mache in den vergangenen 2,5 Jahren, das Aufdecken von Skandalen, das ist ja einiges gelungen. Der Herr Strobel ist jetzt an die frische Luft gesetzt worden von der Generaldirektorin. Das ist 2 Jahre Arbeit gewesen. Es wird noch mehrere Entscheidungen in diese Richtung geben. Aber all das, was wir machen, ist eine Art Befreiungsschlag. Und daher müssen wir auch diesen parteipolitischen Zugriff über den Herrn Pick und sein Team bekämpfen. Und ich bin guter Dinge, dass wir das gewinnen, und wenn nicht, dann haben wir es zumindest probiert. Aber ich kann nicht jetzt nach diesem Schauspiel, nach diesem Klamauk, der da gestern stattgefunden hat, die Hände in den Schoß legen und auf Sommerurlaub gehen und mich vom Fernseher vor die WM setzen, sondern meine Aufgabe ist es, dieses Unrecht, das hier gegen die Zwangsgebührenzahler passiert, zu bekämpfen. Die zahlen das mit bis zu über 200 Euro im Jahr. Übrigens, der Herr Pick hat es gestern noch einmal gesagt, ist ein richtiger Haushaltsjunkie. Er sagt, die Haushaltsabgabe, nichts anderes, am besten neu erhöhen und die Menschen noch mehr ausquetschen. Das heißt, der hat auch keine Empathie. Der sieht nicht, dass wir wahrscheinlich Millionen ORF-Gebührenzahler haben, die es gar nicht leisten können.
Dann darf ich vielleicht abschließend noch auf ein anderes Thema kommen. Siegfried Merin hat gestern nach der Wahl bekannt gegeben, dass er seinen Job als Stiftungsrat quasi an den Nagel hängt und als Grund dafür den Umgang mit Ihnen angegeben. Sind Sie wirklich so böse zu den anderen, dass das passieren muss, oder wie kann man sich das vorstellen? Fühlen Sie sich da jetzt ein bisschen schlecht, weil der Siegfried Merin geht, oder wie ist das?
Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist mein Kommentar dazu. Wir werden vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten sehen, was der wahre Grund dieses Rücktritts war. Und wenn ich das dann sehe und wenn ich das dann belegen kann, komme ich wieder ins Studio.
Ich hoffe, Sie kommen schon früher, Herr Westenthaler. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, hier zu analysieren. Wir sind gespannt, was alles passieren wird. Danke an dieser Stelle. Für Sie zu Hause gibt es jetzt eine kleine Werbepause und danach kommen wir zurück. Wir haben noch einiges an News.